Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Zwischen dem 24. Dezember und dem 4. Januar senden wir unter der Woche von 12 bis 13 Uhr und von 18 bis 19 Uhr Sendungen von Literadio, Lesungen und Gespräche von den Buchmessen 2018 in Leipzig und Frankfurt.
Literatur.
Literadio. Auf der Bühne von Literadio am Stand der IG Autorinnen und Autoren darf ich nun Bernd Schuchter begrüßen.
Hallo.
Bernd, du bist nicht nur Autor, sondern auch Verleger, konkret des Limbus Verlags. Deine eigenen Bücher erscheinen allerdings in aller Regel nicht bei Limbus, sondern bei Braumüller. Weshalb bist du dir selbst als Autor sozusagen untreu?
Ja, das ist eine Frage natürlich, die ich oft höre. Es ist, würde ich sagen, vielleicht eher unüblich, dass man sich selber verlegt. Das kann man vielleicht, wenn man ja Georg Haderer ist und eine eigene Edition hat, bei Residenz erscheinen kann, machen. Ich finde es oft wichtig, dass man das trennt, weil man ganz anders als Verlag über einen Autor reden kann, einfach auch, oder wenn man es wenn es da gewisse Trennung gibt. Also ich tue mir da auch bei unseren Autoren leichter, sie zu vermitteln, mich einzusetzen für sie. Das ist ein Aspekt da meines eigenen literarischen oder Betätigungsfeldes. Also ich mag beide Seiten eigentlich sehr gern. Also mich für andere einzusetzen, das solidarisch auch zu sehen und dann mit dem eigenen Schreiben das wirklich nur zu trennen und als Autor wahrgenommen zu werden. Und für viele spielt das ja auch überhaupt keine Rolle. Die schauen ja oft gar nicht auf die Verlage. Wie viele Leser?
Ja, das ist ja auch verständlich eigentlich. Aus Sicht des Lesers. Nein, würde ich auch nicht sagen. Und es gibt schon Verlage, die mir einfach als Verlag ein Begriff sind. Und wenn ich Bücher in der Buchhandlung sehe, gehe ich schon ein wenig danach, wo ist das erschienen. Mhm. Also du legst auf sozusagen die Objektivität des Verlags, des Lektors, der Lektorin und so weiter, legst du Wert. Und
genau, man braucht die Kritik einfach von außen, weil man oft selber auch betriebsblind ist, auch wenn man selber Bücher macht. Und das Feedback von außen ist eigentlich sehr wichtig, auch fürs literarische Schreiben, finde ich.
Denkst du, ein Masseur massiert sich auch nicht selber?
Das wird schwierig,
jedenfalls nicht am Rücken. Dein neues Buch, Herr Maschine oder vom wunderlichen Leben und Sterben des Julien Aufray de la Mettrie. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, denke ich schon. Also ich bin im Französischen auch nicht so bewandert, aber mag die französische Literatur, aber ich denke, das war recht gut.
Wie bist du auf Monsieur de la Mettrie gekommen und seine tatsächlich wunderliche Lebensgeschichte?
Ja, also die französische Aufklärung ist so ein Steckenpferd von mir. Also ich komme von der Geschichte und von der Philosophie her. Und dann streunt man halt durch die Ideengeschichte und es hat bei meinem letzten Buch über Jacques Callot, einem Kupferstecher aus dem 17. Jahrhundert, eigentlich sehr gut funktioniert. Also die essayistische Annäherung, die ich da literarisch gewählt habe. Und die entdecke ich einfach dann gerne Sachen und habe mich in der Zeit einfach viel mit der französischen Frühaufklärung beschäftigt. Auch durch die Bücher vielleicht von Philippe Blom, der dann eher die populäreren Philosophen wie Diderot in den Mittelpunkt rückt. Mich interessieren dann immer eher die Randgestalten quasi der jeweiligen Zeit. Und dann fange ich zu recherchieren an, schaue, was es da zu lesen gibt. Und bei La Mettrie gibt es eben nicht sehr viel. Es gibt eben bei Reclam ein kleines Bändchen seines Hauptwerks, Der Mensch als Maschine, also L'Homme Machine. Und habe ihm dann über die Biografie von La Mettrie gemerkt, dass er sehr vergessen ist. Und da habe ich mich natürlich gefragt, warum, und habe mich dann auf das Thema eingelassen.
Er ist ein Autor der Frühaufklärung und wie der Titel seines eigenen Hauptwerkes, Der Mensch als Maschine, schon andeutet, es war damals ein sehr mechanistisches Verständnis, das da aufgekommen ist, des Körpers, des Menschen, aber auch des Geistes.
Ja, es ist einfach ein Experimentierfeld, also gerade der Maschinengedanke, den gibt es ja eigentlich schon mit dem Pygmalion-Motiv seit der Antike, aber in der beginnenden Aufklärung war es einfach so, dass die Naturwissenschaften sich langsam entwickelt haben und die Aufklärung einfach versucht hat, ein Gegenmodell zu dem geoffenbarten Glauben vielleicht zu versuchen. Und es war einfach auch, also Lametri war ja nicht der Einzige in dieser Zeit, der versucht hat, andere Erklärungsmodelle für die Welt zu finden. Es war eine sehr experimentierfreudige Zeit und der Maschinengedanke ist ja bis heute aktuell, also später dann übernommen von den Automatenerzählungen eines E.T.A. Hoffmann, Frankenstein, also ist der Golem, die jüdische Mystik mit dem Golem in Prag, der Gedanke, dass der Mensch vielleicht nur Maschine ist, das geht ja auch schon auf Descartes zurück, der sich nicht so weit 100 Jahre vor Mitri aus dem Fenster gelehnt hat, aber natürlich die alten Grundfesten des geoffenbarten Glaubens, die Macht der katholischen Kirche, das ist in der Frühaufklärung einfach angegriffen worden. Und Lametri war einfach ein Radikalinski, ein sehr radikaler Denker, der sich dann auch zwischen alle Stühle gesetzt hat und deswegen vermutlich auch so gründlich vergessen ist. Also er hat immer wieder eine Renaissance erlebt und wurde immer wieder vergessen. Und ja, und die Wut und der Hass, der ihm entgegengeschlagen ist, das hat mir eigentlich schon beeindruckt, dass man das so hinnehmen kann und dennoch weitermacht, weil er hat sich ja ein angenehmeres Leben quasi für sich selber aussuchen können, hat diesen Weg nicht gewählt und das hat mich eigentlich sehr beeindruckt und dann und auch sehr interessiert.
Er war ein offenkundig polarisierender Mensch und Autor, musste ins Exil, zunächst einmal ins Niederländische Leiden und dann weiter an den Hof des Preußenkönigs Friedrichs II., wo er eigentlich sehr hoch geachtet war.
Genau, also es gibt natürlich sehr viele Gegenschriften gegen seine Bücher, eher von katholischer Seite, aber auch von anderer Seite. Aber er hat auch viele Fans gehabt und immer Förderer. Er war ursprünglich eigentlich Arzt und als Arzt war er ein Sozialreformer, der die etablierten Mediziner sehr angegriffen hat, weil die quasi in ihrem Alltag nie einen wirklich Kranken zu Gesicht bekommen, sondern nur gut im Honorareschreiben sind. Dieses Phänomen kennen wir ja von der modernen Spitzenmedizin auch heute noch. Er war quasi an der medizinischen Front, hat eine Ruhrepidemie in seiner Heimatprovinz miterlebt als Arzt im allgemeinen Krankenhaus und hat eben gesehen, dass da viel im Argen liegt. Und die ersten literarischen Gehversuche waren ja dann eigentlich auch Übersetzungen von Hermann Borrhewe, dem wohl bekanntesten Mediziner seiner Zeit. Und diesen Übersetzungen hat er aber schon erste essayistische Versuche angehängt. Und so hat er eben die ersten Schritte versucht auf dem literarischen, philosophischen Terrain, ist dann auch nach Paris gegangen und ist dann immer mehr in die Philosophie reingekommen. Also er hat sich mit allen Ärzten überschlagen und dann mit den ersten philosophischen Schriften, eigentlich auch mit der kompletten geistigen Elite seiner Zeit angelegt. Was vermutlich auch, er war nie ein Gruppenmensch, er war immer ein Einzelner, also auch seine Philosophie ist eine Philosophie eines Einzelnen und das hat natürlich sehr stark von den sonstigen Aufklärern um Diderot unterschieden und das ist vermutlich auch der Grund, warum er dann auch so gründlich vergessen worden ist.
Diderot hast du schon genannt, ein weiterer Feind von de la Mettrie war Voltaire. Und dann gab es jenen Schweizer Gelehrten, der vor allem am Hof des Preußenkönigs sein Widersacher war.
Genau, also Albrecht von Haller war zwar in Göttingen, aber also das war ein Polyhistor, wie Zeitgenossen sagen, ein Universalgelehrter, einer der letzten. Es hat dann eine ganze Querelle-Hallerien sozusagen gegeben, weil Lametri, der sehr für die Ironie war und für die Doppeldeutigkeit, sich eben Haller ausgesucht hat als Adressat eines sehr satirischen Vorworts zu seiner Schrift Der Mensch, eine Maschine, um eben alles das zu kritisieren, was er an der damaligen Philosophie oder an den damaligen Wissenschaften kritisieren wollte. Denn ähnlich wie Diderot hat eben Lametri das bei Haller sehr albern gefunden, dass er tagsüber Naturwissenschaftler ist und Frösche seziert, und dort in den Froschschenkeln nach Gott zu finden sucht, abends aber dann heimgeht und an den geoffenbarten Gott glaubt und einen schalen Deismus immer noch aufrechterhält. Also eben nicht radikal genug ist, um eben um eben die Konsequenz aus dem naturwissenschaftlichen Denken zu ziehen. Und da war natürlich Haller einfach die ideale Spottfigur, weil er europaweit unter den Gelehrten bekannt war. Und ja, der brave, biedere Albrecht von Haller ist dann auch aufgesprungen und hat sich wahnsinnig geärgert. Eigentlich jahrelang, und hat sich aus Potsdam von seinen Vertrauten immer die neuesten Späße eines La Mettrie berichten lassen und war sicher, hat sich oft beschwert, auch beim Präsidenten der Akademie, Marc Berthuis, über La Mettrie, und war dann eigentlich froh, dass La Mettrie sich eben diesen lächerlichen Pastetentod, der in die Philosophiegeschichte eingegangen ist, gestorben ist. Im Alter von nur 42 Jahren.
Jetzt hast du es schon vorweggenommen. Eigentlich wollte ich das Gespräch damit beenden, aber nachdem wir schon jetzt bei dem Thema sind, was hat es auf sich mit diesem legendären Pastetentod?
Also ich möchte es vielleicht anders erklären. Bei La Mettrie kann man nicht viel glauben. Also die Quellenlage ist sehr dünn und er hat eben wahnsinnig viele Feinde gehabt. Also seine Schriften haben eine enorme Anzahl an Gegenschriften hervorgerufen, die allesamt rufschädigend waren. Und man hat seine Skandale, die vermutlich in der damaligen Zeit eher Skandelchen waren, sehr ausgebreitet. Der Pastetentod ist vermutlich auch einfach eine üble Nachrede. Die Geschichte ist kurz erzählt. Es hat ein Genesungsfest gegeben am Hof von Friedrich II. Für einen Diplomaten, dessen Arzt La Mettrie war. Er hat nach wie vor als Arzt gearbeitet und war sehr anerkannt als solcher. Und an diesem Abend hat er aus einer Laune heraus oder wegen einer Wette anscheinend eine Trüffelpastete gegessen, die schlecht war. Er hat sich dann unwohl gefühlt und ist schließlich an der gestorben. Das ist die einfache, also quasi, dass man ihm zuspricht, Völlerei, Vielfraß. Das ist eben die üble Nachrede von der Gegenseite sozusagen. Sehr viel wahrscheinlicher finde ich aber, dass die Pastete einfach vergiftet war, weil man wollte ihn loswerden. Er war nicht zu bändigen. Er hat immer wieder Wege gefunden, die Zensur zu umgehen, um seine Schriften zu publizieren. Und die banale Variante wäre natürlich, dass er sich wirklich unwohl gefühlt hat, aber viele Ärzte anwesend waren, die er allesamt gehasst hat und die ihm Ratschläge erteilt haben. Er aber dann sagen hat müssen, nein, ich finde, nur der Aderlass ist das wahre probate Mittel gegen Unwohlsein. Und anscheinend hat er sich eben 8-mal zur Ader gelassen und ist dann einfach an Entkräftung gestorben. Also der Aderlass ist ja so der große medizinische Mythos, würde ich sagen, nicht? Des 18. Jahrhunderts, dass das was bringen kann. Also zum Glück gibt es das heutzutage nicht mehr.
Da irrst du dich. Den Aderlass gibt es sehr wohl nach wie vor. Und wie ich von meiner betagten Tante weiß, ist er durchaus hilfreich in manchen Fällen.
Ja, La Mettrie hat es auf alle Fälle ins Grab gebracht. Ja.
Er hat es ein wenig übertrieben. Wie mit so manchem offenbar in seinem Leben. Könnte ein Grund für diesen wirklich tiefen Hass, mit dem er da befeindet und verfolgt wurde, sein, dass in seinem Weltverständnis, das ja eben ein sehr mechanistisches war, eigentlich Gott aus der Schöpfung verdrängt wurde?
Das ist natürlich der Hauptkritikpunkt an den Schriften La Mettries, denn einen Materialismus zu Ende gedacht, da bleibt keine Metaphysik und am Ende auch kein Schöpfergott mehr übrig, ja. Zu seiner Zeit war das natürlich ein Standpunkt, eine These, die man nicht so ohne weiteres vertreten konnte, und deswegen musste er ins Exil, und selbst eben die liberalen Niederlande wollten dann nach der Maschinenschrift eigentlich ihm kein Asyl mehr bieten. Und dass er an den Hof von Friedrich II. Gekommen ist, Friedrich II., der Philosophenkönig, war ja als König dann selbst eigentlich ein autokratischer Herrscher, aber im Privaten hat er gern eben Gelehrte um sich geschart, und das war einfach La Mettrie war für ihn eine Kuriosität. Es kostet für ihn nichts, nicht viel, die Pension, die ihm da ausgesetzt worden ist, und er hat einen Spaßmacher, einen Narren, als der La Mettrie auch von den Zeitgenossen oft hingestellt wurde, privat für sich gehabt. Er hat ihn als persönlichen Vorleser und Arzt quasi beschäftigt. Und in den privaten Zirkeln waren ja mehrere Geistesgrößen aus ganz Europa da, die eben Friedrich um sich geschart hat, und das war sein persönliches Hobby, würde ich sagen. Ja. Das war sein Glück vielleicht für Lametrie. Wenn er dort nicht Asyl gefunden hätte, weiß ich nicht, wo er sich hingewandt hätte. Aber er ist ja ein bisschen wie eine Katze, die immer auf die Füße fällt. Also er hätte schon einen Weg gefunden.
Das ist eine sehr interessante Geschichte. Friedrich II. Hat ja von seinem Vater einen äußerst straforganisierten Militärstaat übernommen. Preußen war allerdings zu diesem Zeitpunkt auf künstlerischem und wissenschaftlichem Gebiet alles andere als eine Weltmacht, und genau das hat Friedrich versucht zu ändern. Er war selbst hochgebildet und auch künstlerisch tätig. Er war, wenn man Zeitgenossen glauben darf, vor allem seinem Lehrer, ein exzellenter Querflötist, unter anderem.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, und er war auch ein großer Esser. Also von ihm gibt es ja die Geschichte, dass er sagt, 8 Schälchen sind genug. Das heißt aber, dass sie, also 8 Gänge sind genug. Und er war oft mehr in der Küche zu finden als am Thron sozusagen. Es gibt Erzählungen, dass sie an manchen Abenden etwa 150 Täubchen verspeist haben. Also er hat alles sehr leidenschaftlich gemacht, und die Kunst natürlich auch. Er hat mit Voltaire einen ausgedehnten Briefwechsel gehabt, ihn auch dann schließlich an den Hof geholt und eben zusammen auch ein Buch verfasst, den Anti-Machiavelli. Also wo er die machiavellistischen, von Niccolò Machiavellis Thesen zu widersprechen versucht. Ein sonderbares Buch, weil er als Politiker, als König ja dann eigentlich sehr machiavellistisch agiert hat. Aber im privaten Zirkel war er sehr aufgeklärt, ja.
Ist seine Autorschaft tatsächlich erwiesen?
Das scheint bewiesen zu sein, ja.
Weil eigentlich hätte er sich ja festnehmen lassen müssen, wegen aufrührerischer Schriften.
Naja, es gibt den zarten Hinweis auf seine Autorschaft, und es ist einfach, dass der Anti-Machiavell, auch wenn er selbst nicht am Titelblatt steht, wie das ja oft bei den clandestinen Schriften in der Zeit der Fall ist, hat es während der gesamten Regierungszeit in Preußen nicht zu kaufen gegeben, war verboten von der Zensur, wohl aber den Machiavell, also den Original, der Fürst von Machiavelli.
Il Principe.
Genau, Il Principe.
Wobei dem armen Machiavelli da ein bisschen Unrecht getan wird. Es ist ja nicht so, dass er einen Handlungsleitfaden für Fürsten geschrieben hat, sondern er hat eigentlich analysiert, was Sache ist.
Ja, also Machiavelli ist sicher auch viel missverstanden worden, ja. Und es gibt ja mehrere Versionen von diesem Buch, nicht? Also ist je nachdem, wer es hören soll, ja.
Also er wollte seine Fürsten nicht unbedingt anleiten, danach zu handeln. Er hat ihnen mehr vor Augen geführt, wie sie handeln bereits. Mhm. Also in meiner Interpretation jedenfalls.
Und genau, und da ist er einfach Teil auch der Ideengeschichte. Also es gibt ja da einfach andere Philosophen, die auch über das geschrieben haben. Also das Verhältnis der Philosophen zu den Herrschern ist ja, wie soll man das nennen, oft zwiespältig. Also seit Platon wissen wir das. Und ja, auch als Zeitgenosse Lametries, Diderot hat ja versucht, aufklärerisch auf Zarin Katharina einzuwirken und ist damit gründlich gescheitert.
Du ziehst eine Parallele oder sagen wir eine Verbindung von Lametrie zu seiner Herkunft aus Saint-Malo, der Heimatstadt, die auch die Heimatstadt berüchtigter Piraten und Freibeuter war. Darin siehst du sozusagen eine Lebenswurzel und vor allem eine geistige Wurzel von ihm.
Ja, mein Zugang beim Buch war einfach auch die üble Nachrede, die Lametrie ausgesetzt war, eben, dass er ein Narr ist, dass er ein hitzköpfiger Malouin ist, herzunehmen und das gegen den Strich zu bürsten, um eben zu sehen, wer war er wirklich, weil eben die Quellenlage wirklich schwierig ist. Aber man muss diese berühmten biografischen Details ja dennoch erzählen und dann eben vielleicht fragen, stimmt das oder ist es einfach nur gut erfunden? Was ja dann wenig ausmacht für die Rezeption oder für die heutige Rezeption, weil ich habe mich dann ja doch mehr auf die Bücher selber auch beschränkt, und was ist, welche Auswirkungen oder welche Einflüsse konnte er dann verbuchen in den kommenden Jahrhunderten. Den Bretonen sagt man natürlich nach, dass sie eben hitzköpfig seien. Es hat auch eine Republik gegeben. einmal, dass sie sehr widerständig seien, und das kann man natürlich bei La Mettrie unterschreiben. Also er hat sich niemanden angebiedert und er hat sich ja mit allen angelegt, also das ist schon sehr piratenmäßig, ja.
Eigentlich war ihm diese wissenschaftliche Karriere gar nicht so in die Wiege gelegt, wenn ich recht informiert bin.
Naja, die meisten damaligen Philosophen sind ja, wie das Sprichwort sagt, entlaufene Theologen. Diese Karriere hat natürlich auch La Mettrie angebrochen. Er hat dann einen Mentor gehabt, Hunot, der ihn davon überzeugt hat, dass oder vor allem den Vater La Mettries, dass eine Honorarnote als Arzt eigentlich gleich viel einbringt, als ein, wenn man den Ablass erteilt oder jemanden tauft. Also dass es auch ein Geschäft ist. Und dann durfte er eben Medizin studieren. Das war näher am Leben daran. Und er ist, glaube ich, zu sehr Lebensmensch auch gewesen, mit allen Sinnen, dass ihm das mehr eben gelegen ist, ne? Und deswegen in die Richtung Medizin und dann immer weiter. Er, in einer Schrift sieht er sich selber als Freibeuter auf literarischem Gebiet, der immer widrigen Winden ausgesetzt ist und dennoch steuert er sein Boot gegen die Wellen und versucht, seinen Überzeugungen Ausdruck zu verleihen.
In einer gewissen Gesetzlosigkeit, in dem Sinn, dass er sich gegen das Althergebrachte, Approbierte gewendet hat, ohne jede Rücksicht auf Verluste und auch auf eigene schwierigere Lebenssituationen, in die er dadurch geraten ist.
Absolut. Und wirklich bei La Mettrie war eben Leib und Leben auch bedroht. Also wenn man nicht berühmt genug ist, wie Voltaire, der zwar auch kerkerhaft am Anfang seiner Karriere hinter sich hatte, wenn man diese Größe, das sieht man ja heute beim Fall Yücel, Denis Yücel, während viele andere Journalisten immer noch in Haft sind, haben die berühmteren Kollegen die Möglichkeit, publicity-trächtig freizukommen. La Mettrie war berühmt zu seiner Zeit und hat sich auch der Verfolgung immer wieder entzogen, auch durch viele Freunde. Aber das kann natürlich sehr schnell in eine andere Richtung gehen und man verschwindet für ein paar Jahre in der Bastille.
Auf dem Titelblatt des Buches ist einer der vielen Automaten, die damals gebaut wurden, zu sehen. Die berühmte Ente. Hat man damals wirklich geglaubt, dass man sozusagen das Mechanistische weiterentwickeln kann, so weit, dass es tatsächlich eines Tages zum Leben erwacht?
Nun, diese Utopie oder den Wunschtraum hat es vielleicht gegeben. Und ich glaube, diese Idee, gottgleich Leben zu erschaffen, das haben halt heutzutage die Informatiker, die Programme entwickeln, die dann selbstständig denken anfangen. Man denke an die kürzliche Pressemeldung, dass Alexa plötzlich in der Nacht hysterisch lachen anfängt und man weiß nicht recht, warum sie das macht. Es ist doch nur ein Computerprogramm. Also dieser Traum, glaube ich, ist alt. Und zur Zeit La Mettries war da natürlich auch sehr stark vorhanden und die mechanische Ente ist ein spannender Fall. Also ich meine, Wauconson, der Konstrukteur dieser Ente, hat ja auch viele andere haarsträubende Dinge erfunden. Er hat Vulkane erforscht, er wollte das Innere der Erde erkunden und hat sich in Vulkanen abseilen lassen. Er hat sprachlich geforscht, er hat vermutet, dass Adam und Eva einen altägyptischen Dialekt gesprochen haben, und er hat auch eben neben der Ente viele andere Sachen erfunden. Warum hat er das gemacht? Ja, er war einer der ersten freien Schriftsteller eigentlich der damaligen Zeit. Er hat seine Erkenntnisse zu Büchern verarbeitet, die sich sehr gut verkauft haben. Und war natürlich dann der Star auch in verschiedenen Salons und in adeliger Gesellschaft und hat einfach sehr gut davon leben können. Die Ente ist vielleicht ein Sonderfall. Er hat auch einen mechanischen Flötenspieler erfunden, der zum Teil funktioniert hat und auch sich verbeugt hat. Die mechanische Ente ist ein Wunderwerk aus über 400 Teilen mit einem künstlichen Darm auch, und dafür hat er auch den ersten Gummischlauch quasi erfunden, weil sie hat nicht nur essen können, sondern auch verdauen. Es ist absurd, aber oft geht es auch einfach nur darum, um eine Hofgesellschaft zu unterhalten, um einen Hofposten zu kriegen, um andere Zuwendungen zu bekommen. Das sind so Kuriositäten, die mit denen Erfinder in der damaligen Zeit einfach quer durch Europa gereist sind und ja auch entzückt haben. Ja, wie der Schachtürke etwa auch, oder ein anderes Beispiel, das im Buch vorkommt.
Der allerdings ein Betrug war.
Der war ein Betrug, ja.
Da kommt ja dieses berühmte Wort von Türken her, also etwas getürkt haben. Ist ausnahmsweise mal kein rassistischer Begriff, sondern bezog sich auf genau diesen Automaten, der Betrug war. Jetzt sind wir, und der war halt als Türke ausgestaltet, weil ja der Orient generell mit Schachspiel das zu Recht sehr stark
eine gewisse wurde. Ja, ein Image gehabt hat, ja. Ein gutes, ein positives, durchaus.
Jetzt sind wir schon sehr weit fortgeschritten. Ich habe, muss ich gestehen, die Zeit ein bisschen außer Acht gelassen. Aber vielleicht kannst du uns trotzdem noch eine kurze Passage vorlesen.
Ja, dann würde ich sagen, etwa das, was Diderot über La Mettrie sagt, der sich sehr distanziert hat, um eben, und das ist vielleicht auch interessant, warum haben die Aufklärer La Mettrie nicht in ihren Kreis aufgenommen? Die Aufklärer wollten ja quasi Bildung für alle, und die Ansichten La Mettries haben einfach das Projekt der Enzyklopädie auch gefährdet, weil er eben so radikal war. Und auch wenn er privat dann sehr viele Positionen La Mettries übernommen hat, also Diderot gerade im Alter, hat er sich öffentlich sehr distanziert. Und Diderot sagt noch 20 oder fast 30 Jahre nach dem Tod La Mettries, schreibt er dieses: Seine Denkweise ist so verworren und seine Ideen sind so unzusammenhängend, dass auf derselben Seite eine gescheite Behauptung mit einer tollen und eine tolle Behauptung mit einer gescheiten zusammenstößt, sodass es ebenso leicht ist, ihn zu verteidigen, wie ihn anzugreifen. La Mettrie ist sittenlos und schamlos, ein Narr und ein Schmeichler. Er war wie geschaffen für das Hofleben und die Gunst der Großen. Er ist so gestorben, wie er sterben musste, als Opfer seiner Unmäßigkeit und seiner Torheit. Da er die Kunst, die er ausübte, nicht beherrschte, tötete er sich selbst. Dieses Urteil ist streng, aber gerecht. Und es war schwer, dem Verteidiger des Lasters und dem Lästerer der Tugend gegenüber Maß zu halten. Ich erkenne den Titel eines Philosophen nur demjenigen zu, der sich immer bemüht, die Wahrheit zu suchen und die Tugend auszuüben. Wenn ich aber nun aus der Schar der Philosophen einen in seinen Sitten und Anschauungen so verdorbenen Menschen ausschließe, darf ich dann wirklich hoffen, dass die Feinde der Philosophie endlich schweigen werden? Nein.
Bernd Schuchter, Herr Maschine oder vom wunderlichen Leben und Sterben des Julien Aufray de La Mettrie, erschienen im Braumüller Verlag. Thank you. Stefan Zweig, Vor dem Sturm, aus dem Nachlass, erschienen in der Edition Rösner. Der Herausgeber Klaus Gräbner hat sich entschuldigen lassen, weil er aufgrund der Wettersituation nicht aus Bamberg anreisen wollte nach Leipzig. Die Mitarbeiterin des Verlages, Laura Rösner, fehlt leider entschuldigt. Ein seltenes Vorkommnis in der fast 20-jährigen Geschichte von Literadio. Christian Berger darf ich hier als vollwertigen Ersatz der beiden begrüßen.
Ja, vor allem voll. Die Frau Rösner hat ja in diesem Text auch die Kommentare geschrieben. Zumindest ist es so am Buchtext verklickert.
So ist es. Wünschenswert gewesen wären kritische Kommentare. Die Kommentare von Frau Rösner sind teils erhellend, weil sie Bezüge herstellt, die man heute nicht mehr hat. Allerdings verschwiegen, zumindest außen auf dem Buch, wird die Tatsache, dass Stefan Zweig dieses Machwerk, wie ich sagen möchte, im Auftrag des Kriegspressequartiers verfasst hat, für das er 2 Jahre lang gearbeitet hat. Das Kriegspressequartier wird von vielen Leuten als eine der bestorganisierten und schlagkräftigsten Einheiten der K&K-Armee bezeichnet.
Propaganda-Institut.
Ein Propaganda-Institut, sozusagen ein Vorläufer späterer Propaganda. Aus dem Nachlass publiziert ist ein wenig unzutreffend, würde ich mal sagen, insofern als es sich hier um einen Text handelt, der eine enorm hohe Auflage erlebt hat. Möglicherweise vielleicht sogar die höchste Auflage, die ein Text von Stefan Zweig zu seinen Lebzeiten hatte.
Vorkriegszeit ist es, wo das Ding erschienen ist, der Text?
Nein.
Nein?
Nein, absolut nicht. Der Text ist, glaube ich, 1914 publiziert worden. Gut, das muss ich gestehen.
Das wäre dann vor dem Krieg, vor dem Ersten Weltkrieg.
Nein, im Ersten Weltkrieg. Aber er beschäftigt sich mit der Geschichte, mit der Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs. Und zwar in einer äußerst propagandistischen Sichtweise. Der Text wäre höchst interessant, weil Zweig in seinem berühmten Werk Die Welt von gestern genau diese Episode seines Lebens verschweigt. Da schreibt er davon, dass er selbst von diesem plötzlichen Rausch des Patriotismus nicht erlag. Und weiter dann, dass er gewissermaßen geimpft mit Misstrauen gegen die Infektion patriotischer Begeisterung gewesen sei und vorbereitet war gegen diesen Fieberanfall der ersten Stunde. Mag schon sein, allerdings ist er trotz Impfung schwerst erkrankt. In diesem Text ist die Rede von dem friedliebenden Kaiser Franz Josef, geliebt von all seinen Völkern, und dem ebenso friedliebenden deutschen Kaiser. Beide seien gegen ihren Willen in den Krieg getrieben worden von den bösen Engländern, Franzosen und selbstverständlich auch Russen. Dem Text angemessen wäre eine kritische Ausgabe mit kritischen Kommentaren. Erstens. Zweitens würde ich diese Tatsache, die Herkunft des Textes und seine Genesis, gerne auch außen auf dem Buchcover lesen können. Es gäbe ja unter Umständen die Möglichkeit, dass ich in eine Buchhandlung gehe und auf der Suche nach einem Geschenk für einen jungen Menschen, der vielleicht mit der Geschichte des Ersten Weltkriegs noch nicht so ganz vertraut ist. Und dann lese ich auf der Rückseite des Buches ein brillantes Buch von unschätzbar literarischem Wert, ein mahnender Wegweiser in der heutigen krisengeschüttelten Zeit. Das ist unzutreffend.
Für ein starkes Europa der Zukunft, für eine Welt im Frieden steht da noch. Und feinfühlig und tiefgründig führt uns Zweig durch die Ära der Monarchie, gewährt spannende Einblicke in die vielen Dynastien und macht transparent, wie unausweichlich der Krieg von Tag zu Tag wurde. Er entfesselt die quälenden Dämonen unserer Vorfahren, weckt die Seele dieser Zeit, lässt diese wie ein Film Revue passieren. Auch das Propaganda?
Absolut.
Also eigentlich ein Propagandabuch.
Ein Propagandatext, auch als solcher geschrieben. Und solcher natürlich, Stefan Zweig war ja kein schlechter Autor, durchaus gut geschrieben. Und darin liegt genau die Gefährlichkeit, dass ich in diesem Buch im Nachwort in einem Halbsatz informiert werde, dass dieser Text im Auftrag des Kriegspressequartiers entstanden ist, ist gelinde gesagt fahrlässig, eigentlich sehr gefährlich. Wenn ich zu dem Beispiel zurückkehre, dass ich ein Geschenk suche für einen jungen Menschen und aufgrund der Reputation von Stefan Zweig, der mir ja als Pazifist, als überzeugter Pazifist bekannt ist, hätte ich dieses Buch vielleicht gekauft und ja, einem jungen Menschen somit in eine falsche Richtung gelenkt.
Das heißt, das Buch ist eigentlich jetzt wieder am Markt oder der Text ist am Markt, weil schlicht und einfach die Urheberrechtsgeschichte ausgelaufen ist mit den 70 Jahren und man halt jetzt den Text wieder publizieren kann, ohne dass man Rechte einchecken muss.
Das ist natürlich eine Unterstellung, wenn auch eine durchaus plausible.
Ja. Ja, ich bin ja der Untersteller hier.
Insofern möchte ich vor diesem Buch eine explizite Warnung aussprechen. Ich würde mir wünschen, dass der Verlag vielleicht eine zweite Ausgabe dazu liefert oder ein Beiheft, in dem das Ganze etwas ausführlicher erklärt und in einen Kontext gestellt wird. Das wäre bei diesem Text nämlich absolut notwendig. Wenn ich mir vorstelle, dass es bei diesem Text nicht um den Ersten, sondern um den Zweiten Weltkrieg ginge, na, dann wären wir mitten in der Wiederbetätigung.
Ja, da ist es ja schon wieder verlaufen. Das heißt, das, was monarchistisch an Kriegstreiberei gelaufen ist in Europa, ist ja heute nicht mehr so anrüchig. Wir haben ja in Österreich keine Monarchen mehr. Wir haben ja nicht einmal mehr Leute, die die Titel tragen dürfen, anders als in Deutschland. Also insofern ist bei uns die Zeit ja in den Köpfen und lebendig bei den Jugendlichen fast nicht vorhanden. Das ist ja so, wie wenn wir über die Kaiser in alten Rom reden oder ähnliches.
Nun ja, also mich persönlich betrifft das insofern schon, als das eine Zeit war, in der mein Großvater einer dieser kriegsbegeisterten jungen Männer war.
Na, mein Großvater war einer, der da niedergeschossen worden ist.
Mein Großvater hat es überlebt, glücklicherweise, sonst gäbe es mich nicht.
Aber wahrscheinlich hätte mir ja eher ein anderes Zeitbild geliefert als der Stefan Zweig hier. Weil er ist ja nicht freiwillig in den Krieg gezogen.
Über deinen Großvater kann ich nicht sprechen. Bei meinem Großvater denke ich, dass er mir ein ähnliches Bild überliefert hätte. Es ist allerdings genauso falsch. Es ist auch bemerkenswert, dass hier zum Beispiel die Darstellung des Ultimatums an Serbien, Zweig schreibt hier, dass das eigentlich unverständlicherweise und bösartigerweise geradezu von Serbien nicht angenommen worden sei. Selbst im Habsburger-Net, das jetzt nicht bekannt ist, dafür eine kritische Haltung den Habsburgern gegenüber einzunehmen, ist die Rede davon, dass dieser Text sehr wohl sehr bewusst so abgefasst wurde, dass er gar nicht angenommen werden konnte. Er hat nämlich unter anderem beinhaltet, dass die Untersuchung des Attentats auf den Thronfolger von österreichischen Polizisten und Beamten vorgenommen werden sollte, was natürlich eine Unterhöhlung eines selbstständigen Staates ist.
Ja, das heißt, eigentlich wäre es ja interessant, weil solche Texte sind ja sehr demaskierend. Nicht? Wenn man liest ja auch jetzt Sachen von Politikern oder von der jeweilig passenden Presse über die Absichten von Politikern und später sagt man dann, man hat nicht gewusst, was die wollten. Und der Text ist eigentlich sowas, wo ziemlich klar gesagt wird, was gewollt wird, oder?
Absolut. Nur ist das einem Leser und einer Leserin, die mit dieser Zeit nicht vertraut ist, natürlich sehr schwer herauszufinden und nachzuvollziehen. Und genau darin liegt die Gefahr und die Unverantwortlichkeit.
Ja, man kann den Leuten ja aus der Zeit heraus nicht den Vorwurf machen, dass sie vielleicht da irgendwie sich für irgendwie falsche Sachen einspannen ließen. Aber ich sage jetzt einmal, 70, 80, 90 Jahre später sollte man schon ein bisschen gescheiter geworden sein. Und dann könnte man ja aus dem Wissen der Geschichte sehr wohl und wo das hinführt, sehr wohl dazu auch entsprechende Anmerkungen machen. Findet man die im Buch?
Nein. man findet sie nicht. Es wäre kulturhistorisch auch äußerst interessant zu beleuchten, weil tatsächlich ist die Creme de la Creme der österreichischen Schriftsteller damals für das Kriegspressequartier tätig gewesen. Von Hugo Hoffmannsthal angefangen, von Stefan Zweig eben ist es bislang noch nicht so bekannt gewesen. Ich habe das erst jetzt in der Vorbereitung auf dieses nicht stattgefundene Gespräch erfahren, indem ich mich bei Gerald Krieghofer erkundigt habe. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Einen der besten Kenner dieser Zeit unter der Literaten zu dieser Zeit. Es ist wirklich ja, erstaunlich, wie weitgehend dieser Hurra-Patriotismus war. Es war tatsächlich nur eine Handvoll österreichischer Autoren, die sich dem verweigert haben. Allen voran natürlich der unermüdliche Karl Kraus, der seinen Freunden, ehemaligen Freunden danach und Kollegen das niemals verziehen hat.
Er hat aber ein bisschen auch wacher, kritischer das reflektiert, was er an Informationen gekriegt hat. Kann ich mir heute auch vorstellen, weil ich nehme an, dass ähnliche Sachen ja heute auch publiziert werden, wo Abläufe aus dem Tun hier dargestellt werden, à la Fake News von Trump oder ähnliches.
Natürlich ist ein Text aus der historischen Distanz, leichter zu beurteilen, weil halt sehr vieles inzwischen objektiviert wurde, weil mehrere Generationen von historischer Forschung darüber gegangen sind und natürlich viele Tatsachen bekannt geworden sind, die damals sozusagen, als man zu nah am Berg war, vielleicht noch nicht so gut sichtbar gewesen sein mögen. Allerdings muss ich auch sagen, ein Autor wie Egon Friedell war am Anfang des Krieges für einige Wochen auch durchaus zu den Hurra-Patrioten zu zählen, hat sich allerdings nie dafür hergegeben, fürs Kriegspressequartier zu arbeiten und hat seine persönliche Haltung nach kürzester Zeit bereits relativiert. Dabei wird ihm vielleicht geholfen haben, dass er generell eine sehr tiefgehende Abneigung gegen die Habsburger hatte.
Also es gibt schon Leute, die dazulernen, es gibt welche, die rascher dazulernen und andere, die nie dazulernen, wo man dann viele Jahre später immer noch sich nicht entsprechend distanziert von Aussagen etc., die man da liest.
Zweig hat ganz offensichtlich dazugelernt. Er hat diese Passage, wie gesagt, in seinem späteren Werk »Die Welt von gestern« unterschlagen. Er hat seine Tätigkeit für das Kriegspressequartier dort mit keinem Wort erwähnt.
Ist das insofern, ein Waldheim-Phänomen?
Das glaube ich nicht. Er hat ja eben dazu gelernt. Er hat allerdings nicht Stellung dazu bezogen und er hat seine Aussagen nicht revidiert. Vermutlich wäre ihm die Publikation dieses Textes, wäre er noch am Leben, alles andere als angenehm.
Naja, wenn man jetzt das da hinten liest, am Klappentext, da wird das ja schon als sehr toller Text dargestellt. Das ist einem ja nicht unangenehm, wenn das Buch genannt wird, als besonders toll und sensibel und feinfühlig in den Krieg hineingeführt zu werden.
Das ist die Ansicht des Verlages.
Ja, wir können ja nur über das reden, was da steht.
So ist es.
Nicht was, und können das halt interpretieren.
Und in diesem Fall muss ich sagen, es wäre mir lieber, es stünde nicht hier. Wie gesagt, eine kritische, kommentierte Textausgabe würde ich sehr begrüßen, weil es absolut interessant und auch wichtig ist, diese Kontexte herzustellen. Für mich war es eine Neuentdeckung. Ich hatte ein ganz anderes Bild von Stefan Zweig und diese Facette war mir bislang unbekannt.
Aber die Arbeit muss man sich dann selber machen, sozusagen bei historisch bewanderten und literarisch bewanderten Personen nachzurecherchieren, worum es denn da eigentlich gegangen ist und wie dieser Text tatsächlich zustande gekommen ist. Ne? Würde man ja auch, wenn ich sage, ich habe einen Text in dem Völkischen Beobachter und dann habe ich 20 Jahre später oder 30 Jahre später oder 50 Jahre später den gleichen Text noch einmal stehen, und höchstens noch ein paar Fußnoten dazu, wo Begriffe, weiß nicht, erklärt werden, aber nicht kritisch kommentiert. Ja, da wäre die Aufregung vielleicht noch größer.
Zweifelsohne. Zweig war jetzt natürlich kein Rassist, oder natürlich, er war kein Rassist, allerdings hat er auch Texte publiziert, in denen er ja, den Hass auf Italien durchaus erklärt hat und für gut befunden.
Ja, Aber wie gesagt, das gibt es ja immer wieder, dass Leute, die gut schreiben, engagiert werden von der staatsführenden Macht und auch gut bezahlt werden dafür, dass sie solche Sachen machen und publizieren. Und aus dem kann man ja was lernen. Ne?
Absolut.
Was meinst du, was man da daraus lernen könnte, wenn das jetzt so eine kommentierte Ausgabe wäre, die eine kritisch kommentierte?
Naja, eben den Kontext der Zeit. Man könnte diesen Text als Propagandatext demaskieren, man könnte die Zusammenhänge herstellen. Sehr vieles daran ist ja durchaus interessant und auch bis heute gültig. Zum Beispiel der Irrtum, Moral als politische Kategorie zu bezeichnen und darzustellen. Das war es natürlich zu keinem Zeitpunkt der Weltgeschichte.
Dafür müsste man aber Position beziehen.
Dafür müsste man Position beziehen, so ist es, ja.
Und die wurde da leider nicht bezogen.
So ist es. Insofern zum Schluss dieser Kurzrezension nochmals die Bitte an den Verlag, dieses Buch durch eine Erweiterung zu ergänzen, in der diese eklatanten Fehler behoben werden.
Ja, worüber wir nicht gesprochen haben, ist Stefan Zweig vor dem Sturm, Europa zwischen 1900 und 1914 mit dem Untertitel aus dem Nachlass und dem fehlenden Untertitel aus dem Kriegspressequartier, wie es hieß,
der Monarchie. Ich danke Christian Berger für seine Unterstützung bei dieser Rezension.
Literatur.
Literadio. Live von der Leipziger Buchmesse, 15. bis 18. März 2018.
Ihr hörtet Literadio bei Radio Dreieckland. Vom 24. Dezember bis zum 4. Januar senden wir montags bis freitags von 12 bis 13 Uhr sowie von 18 bis 19 Uhr Aufnahmen von der Leipziger und der Frankfurter Buchmesse 2018. Für einzelne Ausnahmen beachtet bitte die Programmankündigungen auf rdl.de. Ab dem 7. Januar geht es wieder weiter mit dem gewohnten RDL-Programm. Literadio ist ein Projekt des Kulturvereins Auf Draht in Kooperation mit der IG AutorInnen und zahlreichen PartnerInnen aus dem Rundfunk- und Literatursektor. Die Aufnahmen werden vom Cultural Broadcasting Archive der Freien Radios zur Verfügung gestellt. Thank you.
Musik.